gut.
Ja, was brauchst du, um durchzuhalten? Was hilft dir, damit du nicht schlapp machst? Wahrscheinlich hängt es davon ab, worum es eigentlich geht und in welcher Sache wir durchhalten wollen oder durchhalten müssen. Ich meine, bei einer großen sportlichen Herausforderung, da braucht es sicher genug Getränke, da braucht es irgendwie Nahrungsmittel, schnelle Kohlenhydrate, die neue Energie liefern. Ganz anders sieht das natürlich aus, wenn wir uns einer beruflichen Herausforderung stellen. Wenn da viel Arbeit oder etwas wirklich Schwieriges auf uns zukommt, um da durchzuhalten und da dran zu bleiben, da braucht es wahrscheinlich wiederum ganz andere Dinge. Vielleicht viel Kaffee, Nervennahrung, am besten auch einen guten Ratgeber, der uns zur Seite steht, wenn wir nicht weiter wissen. Wieder anderes braucht man, wenn man sich auf einer längeren Reise befindet, gerade wenn Kinder dabei sind. Wir waren ja als Familie in den Herbstferien gerade unterwegs für einige Tage, war bei meinen Eltern gewesen nahe Hamburg und ja, wir haben auch den Zug genommen und mit dem Auto ist es auch nicht besser, nein. Und da brauchst du schon so mindestens 10 Stunden, dass du ankommst von hier. Das ist eine lange Zeit und um da durchzuhalten, ja, da braucht es auch einiges, gerade auch, dass die Kinder das durchhalten. Da musst du richtig einpacken und dich vorbereiten. Da muss man Spiele mitnehmen, Hörspiele vielleicht, ein Malblock, den Rätselblock, viel zu essen, zu knabbern, zu trinken und vor allen Dingen braucht man gute Nerven. Und dann ist man froh, wenn man ankommt. Damit du durchhältst, so lautet das Thema unserer Predigt heute Morgen und wir wollen darüber nachdenken, was uns eigentlich hilft im Leben durchzuhalten, was uns eigentlich hilft im Glauben durchzuhalten. Wir wollen uns Gedanken machen, wie wir auf dieser geistlichen Reise nicht schlapp machen. Denn, und darum ging es vor 14 Tagen, wir haben zwar eine ganz große, wir haben eine ganz grandiose Hoffnung, eine herrliche Hoffnung, aber diese Hoffnung ist immer auch angefochten. Und da gibt es Schweres, da gibt es Kummer, da gibt es Niederlagen und Krisen. Und unsere geistliche Reise, unser Leben als Christ, das ist eben einfach diesseits der Herrlichkeit. Es ist diesseits der Ewigkeit. Und da kann es mit der Zeit auch ganz schön lang werden. Und das kann auch echt an uns zehren. Und das kann uns total ermatten. Was hilft uns da durchzuhalten? Was können wir da tun, dass wir da nicht schlapp machen mit der Zeit? Wie können wir dranbleiben? Welche Ausrüstung braucht es? Und welche Unterstützung gibt es da eigentlich? Paulus kommt in Römer 8, wir lesen da jetzt gleich nochmal weiter, da kommt er erneut auf den Heiligen Geist zu sprechen. Der Heilige Geist, er ist uns, er ist dir gegeben, damit du durchhältst. Dazu will er Hilfe sein, damit du durchhältst. Das ist seine Aufgabe, das ist sein Dienst, den er an dir tut. Wir haben heute nur 2 Verse, Römer 8, Vers 26 und Vers 27. Wir lesen dort, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Das Erste, es geht um das Problem. Das Problem, und das ist hier angesprochen auch in diesen Versen, das Problem ist unsere Schwachheit. Das Problem ist unsere Schwachheit und Begrenztheit. Wir lesen es ja hier. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Wir Menschen, wir sind schwach. Auch wir als Christen, wir sind schwach. Und unser Glaube ist auch immer wieder schwach. Und diese Schwachheit, die zeigt sich natürlich besonders in manchen Situationen, in gewissen Krisensituationen vielleicht. Paulus, der schrieb zwar in Vers 18 davon, dass er überzeugt sei, wir erinnern uns wahrscheinlich, dass er überzeugt sei, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit. Und ja, das stimmt natürlich. Und dennoch fragen wir uns, wie soll ich denn beten in Leiden und Anfechtungen? Wie kann ich noch beten angesichts von Nöten und Trübsal? Kann man da noch beten? Noch dranbleiben? Noch durchhalten? Kann man noch beten, wenn man selbst vielleicht von schwerer Krankheit getroffen ist? Kann man noch beten, wenn man vor lauter Sorgen kaum noch einen anderen Gedanken fassen kann? Kann man noch beten, wenn man vielleicht Angehörige oder Freunde sieht, die sich in ihren Irrwegen immer weiter, ja, verrennen und sich einfach nicht helfen lassen wollen und immer tiefer hineinrutschen in ihr Schlamassel? Kann man da noch beten? Unsere Schwachheit, die zeigt sich ganz gewiss an solchen Punkten. Und vielleicht hast du sowas oder etwas Ähnliches schon erlebt in deinem Leben. So Situationen durchgemacht, dass du dich ratlos fühlst, dass du entmutigt bist, richtig niedergeschlagen, vielleicht auch sehr traurig. Und dass du einfach nicht weißt, was du beten sollst, ja nicht mehr beten kannst. Und du hast deine Schwachheit und die Schwachheit deines Glaubens am eigenen Leib so richtig gespürt und erfahren. Vielleicht ist es auch deine Situation im Moment, dass du dich schwach fühlst angesichts der Situation, in der du bist. Unsere Schwachheit, die ist aber nicht nur so punktuell, dass sie hier und dort ab und zu, vielleicht bei dem einen oder bei dem anderen, mal aufploppt. Unsere Schwachheit, die ist grundsätzlicher Art. Die geht noch tiefer. Und auch wenn du dich vielleicht gerade stark fühlst, das kann ja auch sein, dass du dich stark fühlst und dass du überhaupt nichts Schweres erlebst und es dir richtig gut geht, auch wenn du dich gerade so stark fühlst, dann musst du wissen, dass auch in dir eine Schwachheit ist. Dass es nicht nur die besonderen Nöte sind, die uns schwach machen, sondern dass es letztendlich unsere Geschöpflichkeit, also diese Gesamtheit unserer menschlichen Verfassung, ne, das, was es ausmacht, Mensch zu sein, ein geschaffener Mensch zu sein, dass es diese Geschöpflichkeit ist, in der unsere Schwachheit begründet ist letztendlich, auch als Gläubige. Auch als Kinder Gottes sind und bleiben wir Geschöpfe, und zwar in dieser Welt. Wir sind und bleiben Geschöpfe in dieser Welt, ganz gleich, wie sehr uns vielleicht diese christliche Hoffnung vor Augen gemalt ist und wie sehr wir auf diese christliche Hoffnung schauen und darauf ausgerichtet sind. Und das ist natürlich gut, wenn wir das vor Augen haben. Dennoch stehen wir immer noch mit unseren Beinen in dieser Welt. Als Geschöpfe in dieser Welt. Und deswegen schreibt Paulus das hier auch so kategorisch, so einseitig, so absolut, auch von den Römern, interessanterweise, die er ja noch gar nicht persönlich kannte. Er schreibt von ihnen, er schreibt so ganz allgemein, denn wir alle, wir wissen nicht, was wir beten sollen. Und Paulus kann so schreiben, und er kann auch so über uns schreiben, obwohl er uns gar nicht kennen konnte, weil er von einer grundsätzlichen menschlichen Erfahrung spricht. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen. Sehr interessant, ne? Es steht, na, hier steht es jetzt nicht, kommt gleich, glaube ich, nochmal. Es steht, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen. Es geht also hier mehr als nur um eine Art des Gebets. Vielleicht die Wortwahl oder so, ne? Wir wissen, dass manche Geschwister, die haben diese Gabe, besonders gut, besonders wohlklingend, in schönen Worten, so treffend zu beten. andere haben das nicht. Aber darum geht's gar nicht. Es ist noch viel mehr gemeint. Es geht um die Inhalte. Als Menschen können wir in vielen Dingen Gottes Willen einfach nicht glasklar erkennen. Bei allem, was wir von Gottes Willen begreifen können, und wir können sicherlich eine ganze Menge von Gottes Willen begreifen, bei allem, was wir begreifen können, sind uns doch auch irgendwo Grenzen gesetzt. Diese Grenzen, sie sind eben in unserer Kreatürlichkeit, dass wir geschaffen sind, dass wir diesseits der Herrlichkeit leben, darin sind diese Grenzen begründet. Ich hatte in meiner Jugendzeit einen Freund, dessen Lieblingsland war Japan. Irgendwie heute Morgen haben wir schon mal Japan gehört, bei diesen Büchern, glaube ich, ne? Interessant. Also, das war vor vielen Jahren und er hatte ein Lieblingsland und es war Japan. Und er wusste viel über dieses Land, er hatte sich eine ganze Menge angelesen, er kannte Fakten, Bräuche, Sitten und wusste manches über die Kultur und hatte sich selbst so ein paar Brocken Japanisch auch beigebracht. Und alles, was er irgendwo noch so erfahren konnte, das hat er natürlich aufgesaugt wie so ein Schwamm. Mit ganz großem Interesse. Und dann hatte er irgendwann die Gelegenheit, das erste Mal nach Japan zu reisen. Und er blieb dort dann für etwa ein Jahr. Und er kam schließlich wieder nach diesem Jahr. Und er war voller Begeisterung und er berichtete und erzählte ganz viel. Aber er hat eins deutlich gemacht. Es ist noch einmal ganz anders dort, als ich es mir vorher vorgestellt habe. Es ist noch einmal ganz anders, als ich es vorher mir gedacht habe. Es leuchtet ein, oder? Natürlich macht es einen Unterschied, ob du ein Land nur aus Büchern und Filmen kennst oder ob du tatsächlich dort lebst und in den Alltag eintauchen kannst. Und ganz genauso macht es einen Unterschied, ob du von der himmlischen Herrlichkeit hörst, ob du auf sie hoffst, ob du auf sie ausgerichtet bist und daran glaubst oder ob du schon dort bist und dann mit eigenen Augen siehst, was kein Auge je gesehen hat. Das macht einen Unterschied. Und so ist zwischen hier und dort, zwischen jetzt und einst, zwischen den irdischen Niederungen, in denen wir uns jetzt befinden und der himmlischen Herrlichkeit, auf die wir zugehen, da ist eine Kluft. Da ist eine Kluft. Und da bleibt auch eine Kluft. Ganz egal, wie sehr wir uns darauf ausrichten. Da bleibt auch eine Kluft, weil wir begrenzte Geschöpfe sind. Das Problem ist die Gesamtheit unserer menschlichen Verfassung und die Schwachheit, die damit notwendigerweise verbunden ist. Und wir brauchen deswegen Hilfe. Und wir brauchen deswegen alle Hilfe. Ob du dich heute schwach fühlst oder ob du den Eindruck hast, momentan, da bin ich richtig stark. Wir brauchen alle Hilfe, damit wir durchhalten. Du brauchst Hilfe, damit du durchhältst. Und dann kommen wir zum zweiten. Es geht um den Helfer. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der Heilige Geist, er wird uns hier vorgestellt als der Helfer, als der Unterstützer. Er ist wie einer, der uns hilft, eine Last zu tragen, eine Last zu schultern, für die wir alleine nicht stark genug sind. Er ist der Helfer in unserer Schwachheit. Aber wie tut er das? Wie hilft der Geist? Er vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Er vertritt uns. Es ist also ein Vermittlungsdienst, den der Geist für uns übernimmt. Er tut das, was wir selbst nicht tun können. Er übernimmt, wofür wir selbst zu schwach sind. Er tritt an unsere Stelle. Und er vertritt uns vor Gott. Und das ist jetzt ein interessanter Ausdruck hier. Er vertritt uns vor Gott mit unaussprechlichem Seufzen, mit unaussprechlichen Seufzern, mit unaussprechlichen Seufzen. mit unaussprechlichem Seufzen. Es wird sich viel Gedanken gemacht, was damit wohl gemeint ist, und manche mutmaßen, hier sei die Zungenrede angesprochen. Aber ich glaube das nicht. Das kann hier eigentlich nicht der Fall sein, weil Paulus hier die Erfahrung aller Christen beschreibt und er in 1. Korinther 14, indem er dieses Thema der Zungenrede behandelt, die Zungenrede als eine Gabe beschreibt, die manchen Christen gegeben ist. Außerdem geht es ja hier gerade um unaussprechliche Seufzer. Es geht also um etwas, was nicht artikuliert werden kann und nicht um ein hörbares Phänomen, wie es die Zungenrede ist. Es geht hier um etwas anderes. Es geht hier um etwas, was in unseren Herzen geschieht. Vers 27 bestätigt das auch. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Was also gemeint ist, ist Folgendes. Der Heilige Geist, er nimmt und er gebraucht unser Gebet. Wir wissen nicht oftmals, was wir beten sollen. Wir haben keine Ahnung, was dran ist, was wichtig ist und wie wir es sagen sollten. Doch ganz egal. Der Heilige Geist, er nimmt unser Gebet, das, was wir in unserer Schwachheit und in unserer Begrenztheit vor Gott bringen, und er gebraucht es so, dass es uns effektiv stärkt. Das ist hier gemeint. Ich weiß nicht, ob ihr das Märchen kennt von den sieben Raben. Das ist ein deutsches Märchen von den Brüdern Grimm, aber es ist, glaube ich, nur so mäßig bekannt. Es geht in diesem Märchen um ein Ehepaar. Sie haben sieben Söhne, aber zu ihrem Leid haben sie keine Tochter. Und schließlich wird ihnen doch noch eine Tochter geschenkt, aber dieses Mädchen, es droht gleich wieder kurz nach der Geburt zu versterben, weil es so schwach ist. Also schickt der Vater seine sieben Söhne los, damit sie eilig Wasser holen für die Nottaufe. Aber sie kehren nicht zurück, sie kehren nicht so schnell zurück, wie er sich das vorstellt. Sie haben ein Problem und da rutscht es dem Vater in seiner Ungeduld und seinem Ärger dann heraus. Und er schimpft über sie. Gewiss haben sie es wieder vergessen über ein Spiel, diese gottlosen Jungen. Und er schimpft weiter, ich wollte doch, dass die Jungen alle zu Raben würden. Kaum war das Wort ausgesprochen, wie das in einem Märchen eben so ist, so hörte er ein Geschwirr in der Luft über seinem Kopf, er blickte in die Höhe und er sah sieben kohlrabenschwarze Raben über seinem Kopf die Runde drehen. Und so sehr die Eltern es auch bedauerten und bereuten, diese Verwünschung war nicht wieder mehr zurückzunehmen. Ihr Lieben, wir glauben doch, dass Gebet wirksam ist. Und wir glauben auf der anderen Seite doch auch, dass Gott allmächtig ist, dass ihm keine Grenzen gesetzt sind in seinem Handeln. Und wenn beides stimmt, Gottes Allmacht und die Wirksamkeit unseres Gebetes, dass Gott tatsächlich handelt auf unser Beten hin, dann müsste Beten doch eigentlich eine riskante, eine sehr gefährliche Angelegenheit sein, mit der man etwas vorsichtig sein sollte. Oder? Du betest um etwas, Gott handelt. Und dann stellst du fest, vielleicht ähnlich diesem Vater im Märchen, du meine Güte, was habe ich da denn angerichtet? Wie könnten wir es da noch wagen zu beten, wenn das tatsächlich so wäre? Aber bei Gott ist es anders. Bei Gott ist es anders als im Märchen. Gott sei Dank ist es anders als im Märchen. Es stimmt zwar, Gott ist allmächtig. Ja, er kann alles tun. Und es stimmt auch, Gott handelt auf unser Gebet hin. Natürlich, er lässt seinen Arm bewegen durch unser Gebet. Wie gut aber, dass da der Geist Gottes ist und er uns im Gebet vertritt mit diesem unaussprechlichen Seufzen. Der Geist ist in unserem Herzen und er nimmt unser Gebet. Er nimmt unser von Schwachheit und Begrenztheit, von Irrtümern und Orientierungslosigkeit geprägtes Gebet und er bringt es so vor Gott, unseren Vater im Himmel, wie es sich gebührt. Vers 26. Denn ganz ehrlich, wer weiß, was wir schon für törichte, für kurzsichtige oder für fehlgeleitete Gebete vor Gott gebracht haben. Wie gut ist es da doch, dass da der Geist Gottes ist, der uns im Gebet vertritt. Ist das nicht wunderbar? Und ist das nicht auch eine große Ermutigung? Eine große Ermutigung so mit Entschlossenheit, mit Freimut, auch mit Entspanntheit dran zu bleiben am Gebet? Wir sind schwach und begrenzt. Wir wissen manchmal nicht, was wir beten sollen, wie wir beten sollen. Uns fehlen die Worte. Es ist manchmal ein einziges Gestammel nur. Vielleicht setzen wir uns auch hin, das kennen sicherlich auch viele dieser Erfahrungen. Man setzt sich hin, man will anfangen zu beten und da ist auf einmal nur eine große Leere im Kopf. Und die Gedanken, sie schweifen ab und sie sind überall, nur nicht bei Gott und beim Gebet. Wir kreisen eher um die Probleme vielleicht. Oder wir beten vielleicht einmal voller Inbrunst und ganz zielgerichtet, aber an Gottes Willen völlig vorbei. Doch Gottes Wort sagt uns hier, da ist der Helfer. Da ist der Heilige Geist und er tut diesen Vermittlungsdienst für uns. Er tut diesen Vermittlungsdienst für dich. Da ist der Heilige Geist, der dein Gebet vor Gott bringt. Und er ist nicht nur ein Überbringer, so wie ein Postbote, der die Briefe abgibt, aber sagt, nee, also mit dem Inhalt, da habe ich nichts zu tun. Da müssen Sie sich an den Absender wenden. Ich übergebe das nur. Nein, er ist ein Vermittler, er bringt dein Gebet so für Gott, vor Gott, wie es sich gebührt. Darauf kannst du dich verlassen und darauf kannst du dich gründen. Was für eine große Ermutigung zum Gebet. Beten ist niemals gefährlich. Beten ist niemals riskant. Und beten ist auch nie nutzlos oder wirkungslos. Auch dann nicht, wenn du stammelnd oder schweigend vor Gott kommst. Denn da ist der Heilige Geist in dir. Und der Heilige Geist in dir, das ist der Helfer, der in deiner ganzen Begrenztheit und Schwachheit dir aufhilft. Er tut das, damit du durchhältst. Zuletzt ein Blick auf den Segen, den das bringt. Nochmal Vers 27, der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Was heißt das? Der aber die Herzen erforscht, da ist Gott, Gott Vater gemeint. Er ist derjenige, der die Herzen erforscht. Gott Vater ist derjenige, der die Herzen kennt. Er ist derjenige, der die Herzen ansieht. Und dann geht es weiter, der Gott weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Worauf ist der Sinn des Geistes, des Heiligen Geistes gerichtet? Nun, natürlich auf Gott, auf Jesus Christus hin, auf sein Wort hin, auf seinen Willen hin, auf seine Ehre hin. Das ist die natürliche Orientierung des Heiligen Geistes. Und so gibt es also zwischen Gott Vater einerseits, der die Herzen ansieht und die Herzen kennt, und Gott in dem Heiligen Geist, der in den Herzen wohnt, da gibt es eine perfekte Harmonie. Da gibt es eine hundertprozentige Übereinstimmung. Da passt alles zusammen, hier stört nichts. Hier reibt sich nichts, hier gibt es keine Hindernisse. Das ist so, wie wenn du vielleicht zwei Holzteile so zusammenleimen willst. Dann muss das ja haargenau aufeinander passen. Da musst du gucken, dass das schön glatt und eben ist. Du musst es glatt schleifen, du musst die Splitter wegschleifen. Und dann kannst du es zusammenleimen und dann wird es halten für alle Ewigkeit. Oder sehr lange jedenfalls. Und so ist es zwischen Gott, dem Vater, der die Herzen ansieht, und dem Heiligen Geist, der in den Herzen wohnt. Sie passen so perfekt zusammen, untrennbar zusammen. Und da dieser Geist Gottes, der so untrennbar und in echter Übereinstimmung und Harmonie mit Gott verbunden ist, in dir wohnt, wenn du ein Christ bist, und wenn du diesen persönlichen Glauben an Jesus hast, darum hat das zur Folge, dass du perfekt und vollkommen auch bei Gott vertreten bist. Es ist nicht nur so, dass Jesus Christus zur Rechten Gottes sitzt. Da gibt es ja auch Bibelstellen, er sitzt zur Rechten Gottes und er setzt sich dort für uns ein. Ja, das ist wahr. Es ist aber auch so, dass der Heilige Geist in uns ist und wir, wie durch eine Standleitung, dass dadurch alles, was uns betrifft, direkt zu Gott dem Vater in seinen Thronsaal gebracht ist. Und zwar nicht nur irgendwie, auch nicht nur so ein Ausschnitt, sondern er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Weil es zwischen dem Vater und dem Geist keine Störung gibt, auch nicht den geringsten Abstand oder Unterschied, darum gibt es das auch nicht zwischen dir und Gott. Das, ihr Lieben, das ist der Segen, den das Wirken von Gottes Geist in unserem Herzen mit sich bringt. In und trotz aller Schwachheit, auch mancher Zweifel, die uns vielleicht mal beschleichen, oder mancher Krisen, in denen wir drin stecken. Trotz aller Schwachheit und Begrenztheit sind wir beständig und vollkommen aufs Engste vor Gott vertreten und mit ihm verbunden. Was das bedeutet, ich möchte es nochmal versuchen, mit einem letzten Vergleich zu veranschaulichen. Ich glaube, viele von uns sind immer mal wieder unzufrieden. Und ich sage das mal bewusst ganz allgemein jetzt. Wir sind immer mal wieder unzufrieden mit Entscheidungen, die unsere Regierungen so treffen. Das geht wahrscheinlich fast jedem so. Und vielleicht hast du auch schon mal so ganz empört gesagt zu einem Freund, ja, denken die denn überhaupt an Menschen wie mich bei diesem Unsinn, den die da beschließen? Die realistische Antwort auf diesen empörten Ausruf ist natürlich nein. Nein, die dort in Berlin, die denken niemals an dich. Wenn du Glück hast, wenn es gut läuft, dann denken sie an Menschengruppen, zu denen du auch gehörst. Aber sie denken niemals an dich persönlich. Das können sie auch gar nicht. Bei Gott aber, bei ihm, dem souveränen Herrscher dieser Welt, da ist es komplett anders. Er denkt an dich. Durch den Heiligen Geist in dir, und der Heilige Geist, der ist ja so eng mit Gott verbunden, so untrennbar mit ihm verbunden, durch den Heiligen Geist in dir denkt Gott beständig an dich. Dir macht eine Situation Kummer? Gott weiß es. Du hast echte Sorgen? Gott kennt sie. Du bist in Not? Gott weiß um diese Situation längst. Er sieht deine Schwachheit. Er sieht deine Orientierungslosigkeit und er sieht auch, wenn dir die Hoffnung schwerfällt. Das ist der Segen, den der Dienst des Heiligen Geistes in uns bringt. Wie gut ist das doch zu wissen? Du ganz individuell, du bist gesehen und du spielst beständig eine Rolle im Thronsaal des allmächtigen Gottes und Herrschers dieser Welt. Ja, was braucht es, um durchzuhalten? Kaffee, Nervennahrung, Unterstützung durch gute Freunde, regelmäßige Erholungszeiten vielleicht auch. Das kommt immer darauf an, worum es geht. Was aber hilft uns dabei, durchzuhalten auf unserer Glaubensreise? Wie können wir durchhalten in unserem Leben als Christ? Dann, wenn es uns lang wird, wenn es an uns zehrt, wenn wir spüren, wie die Kräfte schwinden. Was hilft uns durchzuhalten? Was hilft, dass wir nicht schlapp machen, gerade weil wir Geschöpfe sind, weil wir begrenzt sind und weil die Krisen dieser Welt oder unseres Lebens manchmal so sehr auf uns lasten? Weil wir doch diesseits der Ewigkeit leben. Damit du durchhältst, ist dir ein Helfer gegeben, der Geist Gottes. Damit du durchhältst, darfst du voller Zuversicht und Freimut, ohne Besorgnis und ohne falsche Zurückhaltung beten. Du darfst beten. Du darfst stammeln und stottern vor unserem Gott. Du darfst ihm deine Ratlosigkeit bringen. Und du darfst auch mit deinen Irrwegen, die dir nicht klar sind, vor ihm kommen. Du darfst vor ihn kommen, wenn du nichts mehr zu sagen weißt oder du nur noch manche Wortfetzen zu sagen kannst. Damit du durchhältst, nimmt der Geist Gottes das alles. Und er macht daraus ein Paket, er schnürt das zusammen zu einem wunderbaren Paket, das er dann gottehrend und zu deinem Besten vor unseren Vater im Himmel bringt. Damit du durchhältst, ist dir der Geist gegeben, der unserer Schwachheit aufhilft. Amen.